Willkommen zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika und es ist tatsächlich schon die letzte Episode zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, denn ich denke, jeder, der das hier hört, hat es mitbekommen. Alle afrikanischen Teams sind ausgeschieden. Als letztes hat sich noch Marokko im Viertelfinale gegen Frankreich verabschiedet und über diese letzten zwei Spiele wollen wir noch sprechen, also Ägypten, Argentinien, das ja auch einiges an Gesprächsstoff bietet und eben Marokko, Frankreich. Dann wollen wir noch so ein WM-Fazit ziehen aus unserer Sicht, was wir für den afrikanischen Fußball von dieser WM mitnehmen können. Und zum Abschluss stellen Jonathan und ich auch noch unsere Turnierelf und den Trainer des Turniers aus unserer Sicht auf. Und deswegen erstmal, hi Jonathan.
Hi, grüß dich. Ja, letzte Folge. Ist doch ein bisschen schade, aber es ging sehr, sehr schnell rum und ja, freue mich trotzdem, dass wir da jetzt nochmal in den letzten Feinschliff gehen.
Und den Feinschliff, den packen wir gleich mal drauf auf ein Spiel, das sicherlich so viel Aufsehen erregt hat wie kaum ein anderes bei dieser WM. Und das ist Argentinien gegen Ägypten. 3-2 hat Argentinien gewonnen, nachdem Ägypten bis zur 79. Minute mit 2-0 geführt hat und ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und wirklich den großen Favoriten am Rande der Niederlage hatte, ja, bis dann die Umstände dafür gesorgt haben, dass Messi und Co. zurückgekommen sind, das Ganze noch 3-2 gewonnen haben. Was nimmst du mit aus diesem Spiel und ja, kannst du auch mal eine kleine Einschätzung zu den strittigen Szenen geben?
Ich muss erstmal sagen, ich finde, Ägypten hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. In den 90 Minuten, es war wieder sehr, sehr überraschend gewesen, wie die gespielt haben. Ich finde, bei Ägypten ist es immer so, wenn die gegen Mannschaften spielen, die ja qualitativ einfach besser sind, dann spielen sie auch besser. Also die adaptieren sich, sage ich jetzt mal, den Gegner dann an. Und so war das auch in dem Spiel gegen Argentinien gewesen. Davor war ja im 16. Finale, wo wir auch gesagt haben, war schwere Kost gewesen. Aber ich finde, gerade jetzt gegen Argentinien haben sie es sehr, sehr gut gemacht, überraschend gut, waren sehr, sehr aktiv gegen den Ball, hatten immer wieder sehr, sehr gute Umschaltmomente gehabt und sind auch wirklich verdient da auch in Führung gegangen über ja eine Standardsituation, wo Yasser Ibrahim dann per Kopf dann getroffen hat nach einer kurzen Variante, die sie auch immer öfters drin hatten bei dem Turnier, wo sie dann immer wieder kurz ausgespielt haben. Dann spielen sie dann den Ball auf den zweiten Pfosten. Ein klares Muster, was die Ägypter hatten. Und da sind sie einfach wieder eiskalt, konnten sie da zuschlagen. Und ja, generell in dem Spiel, also muss ich sagen, die haben ja Argentinien schon vor Problemen gestellt und es war schon sehr, sehr beachtlich gewesen und mir hat da so ein bisschen die Fantasie gefehlt, okay, wie möchte Argentinien dieses Spiel gewinnen? Und natürlich hatten die Chancen gehabt, ja, Schobir hatte auch einen Elfmeter gehalten gehabt von Lionel Messi vor der Halbzeit und da war das Momentum auch einfach ganz klar bei Ägypten gewesen, auch in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen. Auch da Ägypten wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten, mit dem Ball aber auch gut gewesen und auch immer wieder in Umschaltmomente und das 2-0, das dann wieder zurückgenommen wurde, weil es ja ein Foul war, wo ich sage, in der Situation ist es in Ordnung, den Pfiff dann zu machen, beziehungsweise das Tor dann wieder zurückzunehmen, weil es einfach ein klares Foulspiel war. Ich fand, als ich die Situation gesehen habe, habe ich gedacht, das war schon ein Foulspiel gewesen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dieser Konter war richtig, richtig gut ausgespielt von Hassan, von Salah und Zico, der dann letztendlich dann abgeschlossen hat. Es war ein top, top, top Konter gewesen. Tor wurde zurückgenommen, ein paar Minuten später, aber wieder die drei war, glaube ich, nur ein bisschen umgekehrt gewesen, dass Hassan dann die Vorlage gegeben hat und Salah, sage ich jetzt mal, den Angriff initiiert hat und Zico dann letztendlich dann das 2-0 dann macht. Also auch da wirklich ein sehr, sehr guter Konter und da waren sie sehr zielstrebig, da waren sie wirklich klar und da hast du auch schon gemerkt, wenn die Ägypter Platz haben, wenn sie Fläche vor sich haben, dann sind sie schon sehr, sehr gut und auch sehr, sehr gefährlich und da muss ich sagen, das war richtig, richtig gut und richtig stark. Und dann muss ich halt sagen, es ist halt wirklich krass, was da passiert ist, weil ich dachte, okay, Argentinien wird keine Chance mehr haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann, ja, das Spiel, ja, relativ schnell, ja, egalisiert. Innerhalb von 4 Minuten stand es dann 2-2. Messi, der dann über den Flügel dann kam, bringt dann das Tor und Cristiano Romero macht dann das Tor per Kopf. Lionel Messi macht dann in der 83. Minute dann ein Tor. Genau, und ja, dann der letzte Angriff von Argentinien oder der letzte Konter, der auch sehr gut gespielt war, wo dann Fernandes das Tor macht. Ja, war schon sehr, sehr bitter gewesen und auch da war ja eine strittige Situation gewesen, weil Salah ja im 16er ja gefoult wurde. Ich finde, es war jetzt auch keine so klare Fehlentscheidung. Also ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schade, wie sich die Ägypter verhalten haben nach dem Spiel, weil die haben wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und die haben jetzt einfach ihre eigene starke Leistung haben sie geschmälert durch ja gewisse Entscheidungen, wo sie einfach nicht ja mit einverstanden waren. Klar, es sind viele Emotionen und sie waren wirklich kurz davor gewesen, ins Viertelfinale einzuziehen. Es ist natürlich brutal bitter, sehr, sehr schade. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Schiedsrichter eine ganz große Aktie hat, weil ja nochmal, die Ägypter haben das wirklich sehr gut gemacht und ich finde, sie sollen einfach stolz sein auf ihre Leistung und das kam dann halt leider nicht so ganz rüber. Man hat dann viel über Schiedsrichterentscheidungen dann diskutiert gehabt. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass jemand dann gesagt hätte, ey, es war jetzt sehr, sehr bitter, wir waren kurz davor gewesen. Argentinien ist halt eine sehr, sehr gute Mannschaft und wir haben es halt leider nicht geschafft, in den letzten 10, 12 Minuten da diesen Druck nochmal aufrechtzuerhalten. Das hätte ich mir eher gewünscht, weil die Leistung war einfach top gewesen und ein bisschen schade, dass es ein bisschen untergegangen ist. Ich glaube, aber ein paar Tage später war das dann wiederum okay gewesen. Ich glaube, da gab es ja noch ein kleines Wiedersehen in Ägypten und ich glaube, dass dann alle dann sehr, sehr happy und zufrieden waren. Und ja, ich würde eigentlich sagen, um deine Frage dann zu beantworten, es war jetzt keine ganz dramatische Entscheidung. Man kann darüber diskutieren, aber es waren keine große Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter gewesen.
Ja, und ich glaube auch, dass es ja jetzt keine komplett neue Information für die Welt ist, dass man im Fußball generell als Favorit, als große Nation immer einen Stück weit ganz minimalen Vorteil vielleicht im Kopf des Schiedsrichters hat, in der generellen Wahrnehmung. Und das ist einfach mal Fakt. Und ich sehe auch keine Entscheidung, wo ich wirklich hier diesen Korruptionsverdacht, den ja dann manche Ägypter auch in den Raum gestellt haben, wirklich belegbar sehe. Klar, in der Menge tut es dann immer doppelt weh. Und gerade wenn man so ein emotionales Ausscheiden erlebt, dann glaube ich, potenziert sich das auch alles. Und irgendwo müssen die Emotionen Bahn brechen. Dann sagt man vielleicht Dinge, die man so mit ein bisschen Nachdenken, mit ein bisschen Abstand nicht sagen würde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Mo Salah, der nach dem Spiel seine Teamkollegen von den Schiedsrichtern wegzieht, ihnen die Hand schüttelt und ja, Größe beweist und sich nicht daran beteiligt, an dieser ganzen Diskussion, weil er natürlich auch weiß, das war so ein Stück weit sein Werk, auch diese WM von Ägypten, weil er vielleicht nicht immer sportlich, weil gerade jetzt im Achtelfinale, als er angeschlagen war, hat er jetzt nicht den riesen Einfluss gehabt aufs Spiel, aber trotzdem eben die Mannschaft angeführt hat, sie zusammengeschweißt hat und auch ja, dafür gesorgt hat, dass da überhaupt keine Unruhen aufkommen, weil das kann ja doch durchaus passieren in so einer Mannschaft, wo ein Trainer ist, Hossam Hassan, der sehr, sehr mutige Entscheidungen trifft. Ja, wir haben es vorher gesagt, mit Shobir den jungen Keeper reinstellt, dafür den 39-jährigen Stammkeeper rasiert, der auch sonst sehr viel auf die Jungen setzt, der ja aber auch belohnt wird dafür, weil ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, Mustafa Zico hat bis vor den Testspielen vor der WM kein Länderspiel gemacht gehabt. Der war nicht Teil dieser Nationalmannschaft. Der wurde erst zur WM integriert, schießt 2 Tore, ist in jedem Spiel Stammspieler, hat so viel Einfluss auf das Turnier. Das ist eine mutige Entscheidung, jemanden einfach so reinzuwerfen und dafür belohnt zu werden. Das gleiche gilt für den ja, Haysem Hassan, der ab dem Achtelfinale, ab dem Sechzehntelfinale dann seine Einsatzzeiten bekommen hat und wirklich, wirklich mir sehr gut gefallen hat. Gleiches gilt für ihn, war auch nicht im Kreis der Nationalmannschaft. Und so einen ja, Umbruch oder so viel frischen Wind als Reaktion auf ein Halbfinale im Afrika-Cup reinzubringen, das kann auch in der Mannschaft das auslösen, was in die andere Richtung geht, die Dynamik. Dass nämlich sich die Spieler, die dann dafür auf die Bank müssen, ein Omar Musch sitzt in einem WM-Achtelfinale 80 Minuten auf der Bank, das kann dafür sorgen, dass so eine Mannschaft implodiert, haben wir auch in ein paar Szenarien gesehen bei dieser WM. Deswegen, ja, große Props an Salah, große Props auch an Hossam Hassan, der trotz seiner ja nicht so guten Abtretens von dieser WM trotzdem für mich eine sehr, sehr gute Coaching-Performance hier gezeigt hat. Und deswegen, wie du gesagt hast, die Parade, glaube ich, hat es auch den Spielern gezeigt. Die Ägypter sind sehr, sehr, sehr stolz auf ihre Mannschaft. Und die Spieler, glaube ich, wenn sie mal mit bisschen Abstand auch auf diese WM zurückblicken werden, merken, was sie da Historisches geschafft haben. Sie haben nicht nur den ersten Sieg der Ägypter bei der WM geholt, sie haben auch das erste Weiterkommen gefeiert. Sie haben das erste K.O.-Rundenspiel in der ägyptischen Historie gewonnen. Also all das ist dieser Mannschaft zuzurechnen. Und das wird mit bisschen Abstand dominieren. Und dann wird vielleicht auch, ja, irgendwann wird anders auf dieses Spiel geblickt und wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, ob er Salah jetzt trifft, ob das Halten im Strafraum vor dem 3:2 vielleicht ein Elfmeter ist, etc., etc. All das kann man dann mal zur Seite schieben und sagen, Ägypten kann stolz auf sich sein. Auch stolz auf sich sein können die Marokkaner sowieso, zum zweiten Mal hintereinander in ein WM-Viertelfinale gekommen, beim letzten Mal natürlich sogar ins WM-Halbfinale. Jetzt muss man aber sagen, man war nicht wirklich nah dran, Revanche für 2022 zu nehmen an den Franzosen. Oder ich hatte während dem Spiel nie so richtig die Fantasie, dass es auf die Seite der Marokkaner kippen könnte. Nicht mal nach diesem parierten Elfmeter von Bono, der ja wirklich, also langsam würde ich mir als Schütze richtig in die Hosen machen, wenn ich da an den Elfmeterpunkt drehe und Bono mir gegenübersteht.
Ja, da gebe ich dir definitiv recht. Ein absoluter Elfmeterkiller schon immer gewesen. Dementsprechend, ja, weiß er ganz genau, wie er sich da zu verhalten hat. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, das war rein von der Performance her wahrscheinlich auch die schwächste Performance gewesen von Marokko. Die haben sich wirklich da richtig krass hinten reindrücken lassen von den Franzosen. Klar, für mich persönlich ist Frankreich auch die beste Mannschaft in dem Turnier. Dementsprechend ist es auch da keine Schande, mal länger in einem tiefen Block zu verteidigen und dass du da mal ein bisschen eingeschnürt wirst. Das kann auch passieren, das ist gar kein Problem. Aber ich habe halt gedacht, beziehungsweise erhofft, dass Marokko immer mal wieder Nadelstiche setzen kann, Umschaltmomente nach vorne kreieren kann. Und das ist denen halt wirklich gar nicht gelungen. Das war sehr, sehr schwierig gewesen für Marokko, da überhaupt in das Spiel reinzukommen. Und ja, die mussten sich da ein bisschen reinarbeiten in das Spiel. Und ja, hatte dann aber gehofft, dass nach der Halbzeit, wo es ja nur 0 stand und wo du denkst, okay, wir haben jetzt mal die erste Halbzeit überstanden, dass du dann da es schaffst, sage ich jetzt mal, ein bisschen nach vorne zu kommen, nach vorne zu spielen. Aber auch da muss man auch sagen, es hat einfach komplett die Fantasie gefehlt, wie Marokko dieses Spiel überleben soll, weil es natürlich auch sehr, sehr kräftezehrend war. Die haben natürlich alles gegeben, die waren da brutal fleißig gewesen gegen den Ball, mussten sie auch. Und dennoch ist es dann halt irgendwann schwierig, wenn du gar keine Entlastung mehr hast, dann Umschaltmomente offensiv zu generieren. Dann ist es natürlich irgendwann sehr, sehr schwierig und so war es dann natürlich auch gewesen. Die Räume wurden größer, die Abstände wurden größer. Von der Frische her war das dann sehr, sehr schwierig gewesen, da standzuhalten. Und dann kriegst du natürlich dann so Tore, wie du sie halt bekommen hast von Mbappé, der dann ja ein sehr, sehr schönes Tor gemacht hat, aber auch Doué bzw. auch Olysee auch gut eingeleitet haben. Und da hat man halt gemerkt gehabt, dass die Franzosen einfach nochmal einen Gang hochschalten konnten, zwei, und die Marokkaner dann einfach letztendlich von der athletischen Voraussetzung her einfach Probleme dann hatten, weil es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel dann auch war. Und dann hattest du ja einen Doppelschlag dann gehabt, einmal in der 60. Minute, einmal in der 66. Minute dann, als Dembélé dann das Tor macht. Und dann war alles so ziemlich gegessen und dann fehlt dir auch die Kraft, die Frische, die Energie, um dann auch letztendlich das Spiel zu drehen. Da gab es noch zwar Momente, so ein bisschen, auch nach Standardsituationen, wenn du da vielleicht nochmal ein Tor machst in der 80., 85. Minute, da kann nochmal so ein Spiel natürlich kippen. Momentum, auch ein bisschen Psychologie spielt da auch natürlich eine Rolle. Wo dann auf einmal die Mannschaft, die dann hinten liegt, dann auf einmal dann Druck erzeugen kann, so ähnlich wie es bei Belgien-Senegal war. So hätte es auch passieren können, aber wenn du da es nicht schaffst, irgendwie einen Anschlusstreffer zu erzielen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, gepaart mit einer sehr, sehr guten französischen Mannschaft. Und ja, ist natürlich bitter, dass die Marokkaner in diesem Setting im Viertelfinale gegen Frankreich nicht das zeigen konnten, was sie eigentlich so ein bisschen ausgezeichnet hat. Ja, gerade auch diese Ballbesitzmomente, diese Ballbesitzphasen, den Gegner auch mal ein bisschen zu bespielen, zu beschäftigen, da sind sie halt gar nicht in ihr Spiel reingekommen. Dementsprechend, ja, ist es von der Leistung her in diesem Spiel sehr, sehr schade gewesen. Nichtsdestotrotz haben die Marokkaner richtig, richtig Spaß gemacht von der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben bei der Weltmeisterschaft. Und die befinden sich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube auch, dass sie wieder das Viertelfinale erreicht haben. Zeigt auch, dass es letztes oder bei der letzten Weltmeisterschaft kein Zufall war, sondern dass sie da einfach ja mittlerweile ein gutes Fundament gelegt haben für die nächsten Jahre. Und die Mannschaft hat viel Potenzial. Da kommen die nächsten Spieler nach und dementsprechend ja, können die Marokkaner, glaube ich, trotzdem stolz sein auf das, was sie geleistet haben und auf das, was noch kommen wird.
Ich glaube, es war auch irgendwann einfach zu viel der Ausfälle, um eben gegen die beste Mannschaft der Welt zu bestehen. Wir haben ja Naef Agher schon vor der WM angesprochen, dass dir dein Innenverteidiger ausfällt. Dann der Innenverteidiger, der sich ja eigentlich so als zweiter neben Issa Diop etabliert hatte, Riyad, war auch nicht verfügbar. Musst du wieder umstellen, musst wie gegen die Niederlande in der Verlängerung Nusair Masraoui in die Innenverteidigung ziehen, Salah Eddin links hinten anfangen lassen, der es ja erste Halbzeit gegen Dembélé richtig gut gemacht hat. Zweite Halbzeit hat er ein bisschen mehr Probleme bekommen. Aber auch natürlich in der Offensive, du hast Essay Souli, der dir über links außen, dein Stamm links außen, der dir vor der WM ausgefallen ist. Dann mit Ismaël Saïbari, der Offensivspieler mit dem meisten Momentum, der vielleicht auch in dem Spiel mit seinen tiefen Läufen nochmal ein bisschen für mehr Gefahr hätte sorgen können, als jetzt so ein Bilal Elkanous oder Unahi, die sich vorne so ein bisschen abgewechselt haben auf dieser falschen Neun und so sich vorne ein bisschen ja, fließend bewegt haben und jetzt nicht fest auf ihrer Position gespielt haben. Auch Brahim Diaz war da noch mit dabei. Das muss man schon sagen, dass das vielleicht einfach ein bis zwei Ausfälle zu viel waren, um dann auch konkurrenzfähig gegen die Franzosen zu sein. Nichtsdestotrotz, ja, es gab wieder diese Spieler, die sich eben ins Schaufenster gespielt haben, wie auch schon 2022. Da zählt natürlich Ismaël Saïbari dazu, aber ich glaube, jeder Scout in der Kategorie, in der er unterwegs ist, hatte ihn sowieso schon auf dem Schirm. Ich meine, er ist bester Spieler der Eredivisie geworden, hat unglaublich viele Scorer da gesammelt, war in der Champions League stark. Das heißt, das war jetzt kein Breakout-Turnier für ihn. Ich denke, die Weltöffentlichkeit ist zum ersten Mal auf Boadi, einen starken 18-jährigen Sechser, aufmerksam geworden, weil jetzt nicht jeder die Ligue 1 so intensiv verfolgt. Aber auch sonst einfach die Spieler, die eben vielleicht sonst nicht so viele Schlagzeilen bekommen, wie auch ein Azzedine Unahi, der mit Girona abgestiegen ist, aber dann halt zwei Tore in einem WM-Achtelfinale gegen Kanada schießt. Also es gibt schon viele Geschichten bei den Marokkanern, wo man sagen muss, es war ein gutes Turnier. Der neue Coach Mohamed Wahbi hat sich etabliert, hat seine richtigen Schlüsse gezogen, auch aus dem Afrika Cup. Also natürlich hat er den nicht gecoacht, aber ich finde, er hat trotzdem die richtigen Ansätze danach gewählt, hat gut gewechselt, vor allem im Turnier, hat immer gute Anpassungen auch in den Trinkpausen vorgenommen und hat die richtigen Strategien ausgewählt. Deswegen stimme ich dir zu, Marokko ist auf einem guten Weg. Um Marokko muss man sich keine Sorgen machen und das, was wir ja auch gesagt haben vor dem Turnier, als Spieler der Niederlande, beziehungsweise als in der Niederlande geborener Marokkaner, der sich für beide Nationen entscheiden könnte, glaube ich, der hat bei diesem Turnier mal wieder die Antwort bekommen, wo die Aussicht vielleicht auf einen WM-Titel aktuell größer ist und mit welcher Mannschaft man den ambitionierteren Fußball spielen kann. Und das sind ja auch so wichtige Zeichen für die Zukunft, damit man da immer attraktiv bleibt, weil zum Beispiel ein Spieler wie Boadi vor 10 Jahren wäre der sicher nicht mit 18 schon für Marokko aufgelaufen, sondern hätte abgewartet, ob denn vielleicht bei Frankreich eine Tür für ihn aufgeht. Ja, dann machen wir mal das Kapitel Spiele in der Einzelanalyse zu und machen das Bild mal ein bisschen größer auf. Was nehmen wir mit von dieser WM? Würdest du sagen, wir können zufrieden sein mit der Performance der afrikanischen Teams und wo siehst du noch den größten Nachholbedarf overall?
Also insgesamt kann man zufrieden sein mit der Performance, mit der Art und Weise. Ich muss immer wieder an einige, ja, TV-Experten denken, die dann gesagt haben, ja, unorthodox und taktisch undiszipliniert. Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass alle Mannschaften oder ja, fast alle Mannschaften wirklich gerade strategisch sehr, sehr gut da vorangehen, gerade mit den Trainern, die sie haben. Also ich finde, dass die Afrikaner sich da auf jeden Fall weiterentwickelt haben und dass es auch gar nicht so einfach ist, die zu bespielen und sie zu schlagen. Ich meine, wir haben es geschafft gehabt, von 10 Mannschaften, dass 9 weiterkommen. Und ich finde, das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung, dass da 9 Teams dann in der K.O.-Phase dann letztendlich dann da durchkommen und im Sechstelfinale dann spielen dürfen. Und auch wenn du die ja, Spiele dann siehst in der K.O.-Phase, das war jetzt auch wirklich kein Spiel gewesen, wo du sagst, ey, da hat eine afrikanische Mannschaft jetzt 5-0 oder so verloren gehabt. Also es waren alles Spiele, die wirklich sehr, sehr knapp waren. Und ich glaube immer nur mit einem Tor Unterschied meistens. Oder man ist weitergekommen. Also ich glaube, du bist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Ja, und gerade die Mannschaften wie Elfenbeinküste, Senegal, Marokko, die sind natürlich schon so die Top-Mannschaften. Das hatten wir auch bei den Vorberichten, bei den jeweiligen Mannschaften dann so gesagt gehabt. Ich finde, bei Elfenbeinküste, bei Senegal war es ein bisschen bitter gewesen, vor allem bei Senegal. Christian Streich hat es gestern nochmal gesagt gehabt, nach dem Spiel Spanien-Belgien. Es war ein bisschen schade gewesen, weil Senegal eigentlich wirklich kurz davor war, in die nächste Runde einzuziehen. Und ich glaube auch, dass sie da eine Chance gehabt hätten, auch weiterzukommen in dem Turnier. Und dementsprechend war das natürlich sehr, sehr bitter gewesen. Aber nichtsdestotrotz hast du auch Mannschaften, so also die kleineren Nationen oder die vielleicht jetzt nicht so oft dabei sind, wie Kap Verde, wie die Demokratische Republik Kongo, die sich wirklich sehr, sehr gut präsentiert haben, sich sehr, sehr gut verkauft haben, die natürlich eher für einen guten defensiven Block erst stehen, aber auch gezeigt haben, dass sie immer wieder offensive Umschaltmomente kreieren können, dass sie auch gewisse Ballbesitzphasen kreieren können und dass es nicht einfach nur hinten reinstellen ist und wenn ich den Ball habe, einfach nach vorne zu schlagen und einfach mal zu hoffen, dass irgendwas passiert. Also ich finde, da sind Muster zu erkennen, da ist auf jeden Fall ein Plan dahinter zu erkennen. Natürlich ist die Qualität dann nicht so hoch wie jetzt bei europäischen Mannschaften oder bei südamerikanischen Mannschaften. Aber ich glaube, man befindet sich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn du natürlich zum Beispiel Frankreich siehst, ne, das sind auch natürlich Spieler, die natürlich auch afrikanische Wurzeln auch haben und die natürlich auch sehr, sehr gut performen. Und das zeigt ja letztendlich, dass die Afrikaner, glaube ich, in den letzten Jahren einfach einen guten Job gemacht haben. Und auch schon verdient oder es verdient haben, 10 Teilnehmer letztendlich zu stellen, weil das war ja auch immer wieder ein großes Thema gewesen. Ja, warum dürfen die jetzt 10 Teilnehmer stellen und Europa nur 16 in Anführungszeichen? Aber ich finde, die Mannschaften, die haben da ihre perfekte Antwort natürlich geliefert. Was natürlich aber so ein bisschen fehlt, ist dennoch so ein bisschen individuelle Qualität. Ich glaube, es fehlt auch so innerhalb Strukturen in den Verbänden. Da können sich natürlich einige Nationen sich weiterentwickeln. Das ist ja auch ganz klar. Da ist es nicht so ausgeprägt, wie es natürlich in Europa ist. Aber dafür, dass du nicht diese ganz großen Bedingungen hast, machen die das wirklich sehr, sehr gut. Viele sind natürlich auch in Europa ausgebildet. Das ist ja auch klar. Dementsprechend ist es auch okay. Aber ich finde, und ich muss sagen, ich bin total happy und total stolz, weil viele Mannschaften auch einfach einen eigenen Stil entwickelt haben und man einfach nicht pauschalisieren kann, alle afrikanischen Mannschaften spielen so, sondern ich finde, dass jede Mannschaft so seinen eigenen Stil hat und da haben sie natürlich auch Trainer, die das letztendlich dann auch implementieren und die Mannschaften das auch relativ gut umsetzen, mal mehr, mal weniger, aber in Summe finde ich, dass die afrikanischen Teams sich gut verkauft haben.
Ja, ich würde mitgehen, dass gerade eben solche Nationen wie Kap Verde, der Kongo, das nicht das Maximum rausgeholt haben, weil Kap Verde hat wahrscheinlich das Maximum rausgeholt bei der DRC. War es so knapp, dass ich sagen würde, da wäre vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Glück und der ein oder anderen Aktion, die anders fällt, vielleicht sogar das Weiterkommen gegen England möglich gewesen. Aber ich glaube, das Turnier hat auch wieder gezeigt, wie wichtig eine gute Organisation und eine gute Struktur hinter den Kulissen ist, dass es eben sehr, sehr entscheidend für den Erfolg ist, weil, wenn wir das Ganze jetzt mal auf Nordafrika anwenden, du hast zwei Verbände, die gerade so ein bisschen im Chaos versinken, Algerien und Tunesien, und du hast zwei Verbände, die ja die Skandale von sich weghalten, die strukturiert funktionieren, und das sind Ägypten und Marokko. Und wenn man die Ergebnisse der beiden Mannschaften, aber auch das Auftreten der beiden Mannschaften vergleicht, finde ich, überträgt sich das auch immer auf den Platz. Und da ist es jetzt dieses nordafrikanische Beispiel einfach besser, weil du zwei Mannschaften hast, bei denen es funktioniert und zwei, bei denen es nicht funktioniert. Das kann man natürlich auch auf alle anderen afrikanischen Mannschaften anwenden. Habe ja schon mal gesagt, dass es bei Senegal und der Elfenbeinküste auch ordentlich gekracht hat hinter den Kulissen, was die sportliche Leistung dann vielleicht ein bisschen limitiert hat. Während ein Verband wie Kap Verde, obwohl nur mit wenigen Mitarbeitern unterwegs, sehr, sehr gute Arbeit macht und alles von der Mannschaft fernhält, was Skandale, was Unruhe oder Prämienstreits etc. bewirken könnte. Deswegen ja, ist das für mich auch nochmal eine Erkenntnis. Will man wirklich diesen letzten Schritt in die absolute Weltspitze machen? Und meiner Meinung nach ist Marokko der einzige Verband, der das auch gerade vorlebt. Dann muss man eben auch hinter der Mannschaft die Strukturen schaffen und ja, ein Umfeld ermöglichen, wo zwei Videoanalysten dabei sind bei einer Weltmeisterschaft, wo genug gut ausgebildete Physiotherapeuten, Ärzte zur Verfügung stehen, die dafür sorgen, dass die Spieler auch die beste Regeneration zwischen den Spielen haben. Und all das ist eben nicht bei allen Verbänden gewährleistet. Und so lange wird man eben auch Probleme haben, in den entscheidenden Phasen da zu sein, weil auch das eben eine Rolle spielt. Da hat es nichts damit zu tun, was auch mal im Raum stand, dass afrikanische Teams sich ab der 80. Minute nicht mehr konzentrieren können. Aber wenn die Regeneration schlechter ist, hat das natürlich sehr wohl einen Einfluss auf die Leistung nach der 80. Minute, wenn man nicht so optimal wie der Gegner nach dem letzten Spiel regeneriert hat. Deswegen, ja, der Aufruf an alle Verbände, professionalisiert euch so sehr, dass ihr endlich auch euer sportliches Potenzial komplett ausschöpfen könnt. Und so eine abschließende Frage, weil es mich so ein bisschen rumtreibt und weil ich es jetzt auch nicht abschließend bewerten kann. Eigentlich war ja die Hackordnung im Weltfußball gesetzt. Du hast Europa als den vielleicht leistungsmäßig stärksten Kontinent, dann hast du drunter Südamerika, der eben vor allem mit Brasilien und Argentinien zwei Speerspitzen hat, aber der auch mit Uruguay, Ecuador immer wieder Überraschungsmannschaften, Kolumbien Überraschungsmannschaften dabei hat. Und dann drunter kam dann so, ja, mal Afrika, mal die CONCACAF-Zone, wenn USA überrascht hat, was weiß ich. Oder vielleicht auch die Asiaten. Aber ich frage mich, ist Afrika nicht eigentlich diesen einen Sieg von Ägypten gegen Argentinien davon entfernt gewesen, auf Platz 2 in diesem Kontinental-Ranking zu springen? Was würdest du da sagen?
Ja, also ich glaube, das ist ja in diesem Ranking, wie du es jetzt gerade benannt hast, ist man, glaube ich, da dicht dran oder vielleicht so, ja, fast nebeneinander. Und da wird es natürlich spannend sein zu sehen, wie sich die Mannschaften entwickeln, weil für mich muss ich sagen, wenn ich an Uruguay denke, ja, die immer eine sehr, sehr gute Nation war, aber mittlerweile jetzt nicht mehr aktuell so gut unterwegs ist. Und wenn ich die anderen ja, Mannschaften, Nationen vergleiche, dann, also von aus Afrika, dann muss ich schon sagen, ich glaube, dass da auf jeden Fall Afrika schon Potenzial hat, da die Nummer 2 zu werden letztendlich. Und es vielleicht ja kurz davor ist, klar, braucht es noch ein bisschen Zeit und natürlich auch sportlichen Erfolg letztendlich. Aber ich glaube, man ist da wirklich kurz davor. Und ich glaube, es wäre nicht vermessen zu sagen, wenn man sagt, okay, da kann demnächst Afrika, glaube ich, ja, den zweiten Platz da so ein bisschen belegen. Und ich glaube schon, dass es ja Zeit wird, auch da den Afrikanern einfach noch mehr Sichtbarkeit zu geben und zu zeigen, weil das sind wirklich sehr, sehr gute Spieler, das sind wirklich sehr gute Mannschaften und die haben das gezeigt gehabt. Und Ist ein bisschen schade, dass ja nur letztendlich zwei afrikanische Mannschaften ins Achtelfinale gekommen sind. Und ich glaube, drei, vier hätten es auch noch schaffen können. Die waren ja wirklich kurz davor gewesen. Und ich glaube, dann hätte man einfach noch mal mehr diese Sichtbarkeit. Also klar muss auch dieser sportliche Erfolg da sein. Aber ich glaube, dass in naher Zukunft, wenn die Afrikaner so weitermachen, wenn sie sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und auch ja, außerhalb des Sportlichen, wie du es gerade schön beschrieben hast, wenn sie da ihre nächsten Schritte machen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass du da eine gute Infrastruktur hast, dass du generell eine gute Struktur innerhalb der Teams dann auch hast, dass du eine gute Verpflegung hast, eine gute Regeneration und so weiter und so fort und Physios und so weiter, dass du dich gut vorbereiten kannst auf die Spiele mit Analysten. Ich glaube, wenn da die nächsten Schritte eingeleitet werden, dann kann Afrika auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren auf zwei springen. Ja, davon bin ich überzeugt und das wird man sehen, weil die sind auf jeden Fall gut unterwegs, die Jungs und die Mannschaften, auch die Trainer letztendlich, die da auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Afrikaner wirklich immer besser und besser werden.
Und man darf ja auch nicht vergessen, sehr viele Leute sagen, dass eine der Top 3 Nationen Afrikas gar nicht bei dieser WM dabei war. Nigeria, die ja eher in der WM-Qualifikation 2023, 2024 gestruggelt haben und unter dem neuen Cheftrainer Eric Chelle ganz anders auftreten und auch bei dieser WM ja ihre Aktien drin gehabt hätten mit Osimhen, Lookman, ja, you name it, einen Kader gespickt voller sehr, sehr talentierter Spieler. Und auch Kamerun ist ja eine Nation, die ja eigentlich dorthin gehört, wo ja auf diese größten Bühnen und die Afrika eigentlich seit jeher repräsentiert haben. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Und wir haben 2030 eine Weltmeisterschaft, die nach Afrika zurückkehrt. Marokko wird Co-Gastgeber sein, vielleicht ja sogar Finalgastgeber. Man weiß es noch nicht, ist immer noch nicht raus, ob in Casablanca oder dann am Ende vielleicht in Madrid im Bernabeu gespielt wird. Deswegen können wir positiv auf die afrikanische Zukunft blicken. Ein Afrika Cup steht ja aller Voraussicht nach 2027 auch noch an. Da würde ich mal sagen, wir bleiben bei den drei Favoriten, oder? Marokko, Elfenbeinküste, Senegal, wenn sie ihr Zeug zusammenbekommen, dürften auch da wieder die sein, die es zu schlagen gilt.
Das glaube ich schon, vor allem auch Marokko und die Elfenbeinküste, weil die auch einfach Potenzial haben, weil es auch sehr, sehr junge Mannschaften sind. Also das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt auch einen größeren Umbruch jetzt haben. Das ist bei Senegal, glaube ich, ein bisschen anders. Die werden jetzt wahrscheinlich einen Umbruch jetzt haben nach dieser Weltmeisterschaft. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaften oder wie die Mannschaft Senegal bei der nächsten Länderspielperiode dann aussehen wird von der Kaderkonstellation her. Nichtsdestotrotz haben sie aber auch sehr, sehr gute Spieler in ihren Reihen, die da definitiv ja, Qualitätsspieler sind. Und ich glaube, das sind wirklich aktuell so die Top-3-Mannschaften. Und ja, du darfst auch nicht vergessen, du hast Nigeria, die auch sehr, sehr gut sind. Und ich meine, die hätten es ja auch theoretisch schaffen können, sich ja zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Und dann hätten sie auch bestimmt eine gute Rolle gespielt. Aber ich glaube auch, dass sie demnächst da wieder dabei sein werden, beziehungsweise auch beim Afrika Cup, der ja auch nächstes Jahr eben auch im Sommerjahr stattfindet, ne? Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und letztendlich, ja, aber gebe ich dir recht, Senegal, Elfenbeinküste und Marokko, das sind die drei Top-Mannschaften auf jeden Fall. Und ja, das sind die Favoriten für den nächsten AFCON.
Ein bisschen Social Media Gossip gebe ich euch noch zum Senegal, denn die Fraktion der jüngeren Spieler im Kader, beziehungsweise das Lager um Pape Gueye, Mamadou Sarr, Ibrahim Baye, sind jetzt alle dem Trainer Pape Thiaw auf Instagram entfolgt und daraus leiten die senegalesischen Journalisten schon wieder ab, dass da wirklich eine Trennung zwischen alt und jung erfolgt ist in diesem Kader und dass da einfach, ja, ein Riss durch die Mannschaft gegangen ist während dieser Weltmeisterschaft. Ja, kann man immer wahrscheinlich zu viel reininterpretieren oder auch nicht, weil die Spieler natürlich auch Sachen bewusst machen in dem Wissen, dass ihre Accounts immer verfolgt werden und die Leute sowas ganz genau tracken und ihre Schlüsse daraus ziehen. Aber weg vom Social Media Gossip hin zu unseren Top-Mannschaften des Turniers. Ich denke, wir gehen am besten von hinten nach vorne durch und können uns ja mal abwechselnd die Namen zuwerfen. weiß gar nicht, willst du zuerst den Trainer oder zuerst die Mannschaft machen?
Wir können gerne mit dem Trainer anfangen. Soll ich anfangen oder magst du
Ja,
anfangen?
start gerne rein, start gerne
Ja.
rein.
Ich bin gespannt, wer du hast, aber für mich ist es, wo bist du?
Sticht, habe ich
Ja.
aufgenommen. Ja.
Ja, ich habe lange hin und her überlegt. Für mich gab es noch drei oder zwei weitere. Das wäre ja Desabre natürlich gewesen und Kwaibi von Marokko. Aber für mich Bubista mit dem Kader, mit der Erwartungshaltung, die man hatte, so ein Turnier zu spielen, so zu performen, in 4 Spielen so gute Leistung zu bringen, die Mannschaft so auf den Punkt zu bringen, dass sie immer performen, auch in dem Spiel gegen Argentinien, da immer wieder zurückzukommen, dieser Mannschaft diesen Glauben, diese Mentalität zu vermitteln, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das war natürlich schon sehr, sehr überraschend, was Kap Verde da geleistet hat. Und dementsprechend ist für mich Bubista der Trainer, der für mich ja schon am besten performt hat letztendlich, ja.
Gehe ich mit. Ich bin zwischen ihm und Hossam Hassan geschwankt, weil ich den auch sehr, sehr, sehr gut fand. Und was ich bei Trainern immer wirklich beeindruckend finde, ist, wenn sie wirklich es auch schaffen, sich persönlich zu reflektieren, persönlich weiterzuentwickeln und nicht zu stolz sind, auf Krampf an irgendwelchen Prinzipien festzuhalten, wenn sie merken, es passt zu meiner Mannschaft nicht. Und deswegen war für mich auch Hossam Hassan in dieser Auswahl drinnen, weil ich finde, dass er seit dem Afrika-Cup eine echte Weiterentwicklung hingelegt hat mit seiner Mannschaft. Aber die Argumente, die du gesagt hast mit Bubista, also ich glaube, man kann nicht wegdiskutieren, dass kein Trainer bei dieser WM mehr aus seiner Mannschaft rausgeholt hat als er. Und ja, ich fand auch einfach, er hat wie so ein Vater für diese Gruppe gewirkt. Er hat, obwohl da auch so 40, 36-Jährige dabei sind, war er trotzdem diese Eminenz, wo du gemerkt hast, okay, die respektieren den alle. Die wissen alle, welch langen Weg er mit der Mannschaft schon gegangen ist. Und das auf dieser riesigen Bühne so weiter durchzuziehen, so weiter zu leben und auch so gute Worte auf der Pressekonferenz zu finden, weil das war einmal, da hat er, glaube ich, gesagt so, ja, wir treten nicht nur für uns selber an, sondern für jedes Kind in Afrika, das große Träume hat. Ja, da kriegt man so Gänsehaut und du weißt halt, okay, das zieht einfach auch die Öffentlichkeit auf deine Seite und schafft es, dass sich die Aufmerksamkeit vielleicht nicht auf irgendwelche Sachen innerhalb der Mannschaft zieht und deswegen ist Bubista für mich auch ganz klar der afrikanische Trainer des Turniers und ich mach mal im Tor weiter. Und da habe ich diesmal den ägyptischen Kandidaten genommen und gehe mit Mustafa Schabir, den ich wirklich überragend fand. Nicht nur, weil er einen Elfmeter von Messi gehalten hat, sondern weil er auch einfach mit sehr viel Druck eingegangen ist. Wir haben jetzt die Situation oft genug besprochen, dass es gar nicht so einfach war für ihn, weil er lange nicht wusste, ob er die Nummer 1 ist. Aber wie er dann performt hat, wie er auf der Linie zahlreiche sehr starke Paraden gezeigt hat. Eigentlich kann ich mich an keinen wirklichen Fehler von ihm erinnern. Und er war auch einer der Hauptgründe, dass eben Ägypten ja vom WM-Viertelfinale träumen konnte. Und so wie du lachst, habe ich da vielleicht schon wieder den gleichen erwischt wie du?
Tatsächlich nicht.
Sehr gut.
Ich musste, ja, das ist wirklich gut, sonst wäre es ein bisschen blöd. Ja, aber er war bei mir kurz davor gewesen, aus den Gründen, die du benannt hattest. Und ich habe mir auch gewünscht, dass er ja spielt. Wir hatten ja auch beim Vorbericht über Ägypten ja auch diskutiert gehabt und haben ja beide gesagt, vielleicht ist da ein Wechsel nicht verkehrt. Und ich bin auch da froh, dass dieser passiert ist und ich finde, er hat auch eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Ich war bei den Torhütern, es gab einige gute Torhüter, muss ich sagen.
Naja.
Deswegen war das auch gar nicht so einfach gewesen. Aber ich habe mich tatsächlich und ich bin auf den Zug aufgesprungen. Vecinha bin ich einfach mitgegangen, weil er für mich einfach auch konstant eine sehr, sehr gute Leistung einfach gebracht hat. Und ich mich auch an kein Tor oder Gegentor erinnern kann, wo ich sage, okay, da hat er seine Aktie drin oder da hat er ganz schlecht irgendwie ausgesehen. Ich fand es bei Schobir ein bisschen schade. Er war bei dem Spiel gegen Argentinien zweimal so ein bisschen dran gewesen. Ich sage, das ist jetzt
Ja.
kein krasser Torfehler. Ich fand es nur schade, weil er es so gut performt hatte und er ist so ein bisschen leicht dran und ich glaube, der ärgert sich selbst drüber. Nichtsdestotrotz war es auch eine sehr gute Leistung und er wäre auch ja, kurz davor gewesen, bei mir reinzukommen. Aber ich habe mich wirklich für Vecinha habe ich mich entschieden, weil ja auch die Story an sich einfach echt cool ist. Mit 40 Jahren spielst du deine erste Weltmeisterschaft mit Kap Verde und performst so und hast dann so einen Hype. Und deswegen, ja, muss ich sagen, bin ich jetzt einfach auf diesen Zug mit aufgesprungen. Und ja, ich glaube, aber es waren andere Torhüter wie Lionel Mbassi, hatte ich
Wollte
auch
es gerade
kurze Welt
sagen.
gehabt, ne?
Ja.
Er hat auch eine sehr, sehr gute WM gespielt. Aber auch bei ihm gegen England, da war er auch so ein bisschen dran gewesen. Bei dem einen Schuss gegen Harry Kane, wo ich sage, ah, wenn er den hält, dann kommt Kong eventuell weiter. Aber ja, ich bin ja auch kein Torwart-Experte und ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, wenn du davor immer gute Leistungen dann zeigst und dann kann natürlich immer so ein Tor, vermeintliches Gegentor mal passieren. Ist jetzt auch ein bisschen übertrieben gesagt und meckern auf hohem Niveau. Aber ich glaube, ja, es gab einige gute Torhüter und ich habe mich aber für Hoeziener entschieden, ja.
Hast du eine Viererkette aufgestellt davor?
Ich habe eine Viererkette, also ich habe ein 4-4-2 Raute, habe ich, ja.
Ah, ich habe 4-2-3-1 genommen.
Okay, dann bin ich gespannt. Soll ich weitermachen mit beiden
Ja,
Innenverteidigern? Okay,
ja.
dann bleiben wir gerade bei Kap Verde tatsächlich. Da habe ich Pico Roberto Carlos Lopez. Finde ich ein super Turnier gespielt, hat auch dazu beigetragen, dass die Viererkette einfach gut stand, dass sie stabil standen, so die Fels in der Brandung einfach gewesen und ja, hätte nicht gedacht, dass wir über ihn so sprechen werden, generell über Kap Verde so sprechen werden, aber er hat auch natürlich dann sein Teil dazu beigetragen, dass die Kap Verde wirklich auch defensiv einfach sehr, sehr gut stand und dementsprechend hat er da eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Und mein zweiter Innenverteidiger ist vielleicht nicht fair, weil er nur zwei Spiele gemacht hat, aber in den zwei Spielen hat er mich sehr überzeugt. Und es war tatsächlich Singo gewesen von der Elfenbeinküste. War natürlich schade, weil er angeschlagen war. Ich finde aber, er hat es trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Und für mich musste er tatsächlich rein, weil ich habe tatsächlich nicht ganz so viele Spiele der Elfenbeinküste drin. Und deswegen habe ich gesagt, er hat mich eigentlich so überzeugt gehabt, er muss eigentlich rein.
Lustig, ich habe beide auch drinnen, aber ich hab Zingo als Rechtsverteidiger aufgestellt,
Ah,
weil er
okay.
ja das Tor gegen Ecuador vorbereitet hat, als er auf die Rechtsverteidigerposition gewechselt ist, als Cosunu dann drinnen war. Und weil er ja gegen Deutschland auch Rechtsverteidiger gespielt hat. Deswegen, und für mich auch ein Grund, warum die Elfenbeinküste ja defensiv nicht mehr so stabil war dann gegen Norwegen, einfach weil für mich ein Spieler vom Profil her, ich finde den schon immer super, super spannend. Hat mich immer gewundert, dieser Galatasaray-Wechsel. Ich hätte damals schon gedacht, dass er bereit gewesen wäre für die Premier League. Aber sein Körper ist natürlich die große Achillesferse, die er hat. Und es hat sich auch wieder bei diesem Turnier gezeigt. Aber vom Potenzial her, das Tempo, die gesamte Athletik, da ist es auch kein Problem, dass er nur 1,81, 1,82 ist. Da kann er Innenverteidiger spielen, da kann er Rechtsverteidiger spielen. Und ja, für sehr viele Top-Mannschaften, glaube ich, ein interessanter Kandidat. Und Pico schließe ich mich an. Wer so eine Abwehrreihe so managt, wer sich so in alles reinwirft und die Organisation übernimmt, der hat es auch verdient. Ich habe aber einen anderen zweiten Innenverteidiger. Und das ist jemand, weil ich auch jemanden von Südafrika reinbringen wollte. Und auch ein Fan schon vor dem Turnier war, deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen biased. Aber Mbekezeli Mbakazi, der linke Innenverteidiger, der gerade dann, wie es auch für Südafrika bergauf ging, sich mitentwickelt hat und gerade dann ja, gegen Kanada ein wirklich starkes Spiel gemacht hat, sehr wichtige Läufe auch gemacht hat. Er ist sehr schnell. Er spielt aktuell noch bei Chicago in der MLS, aber ich habe auch gehört, dass da sehr viele europäische Clubs mittlerweile dran sein sollen und es so ein bisschen sein Breakout-Turnier war. Er war für mich der Einzige, der bei Südafrika in Frage kam. Ich hatte noch so eine Lücke in der linken Innenverteidigung und habe ich gesagt, dann gehe ich mit dem Bokasi, auch wenn er nicht das Fernschusstor gemacht hat, das ich euch eigentlich versprochen habe. Ich mache mal noch meine Abwehrkette komplett, bevor du dann deine Außenverteidiger nennst. Ich habe mich links hinten für Nusayir Masraoui entschieden. Einfach aus dem Grund, weil mir viel zu selten über ihn und seine Leistungen gesprochen wird. Er spielt in der Nationalmannschaft positionsfremd. Man darf es nicht vergessen, er ist eigentlich Rechtsverteidiger. Er ist Rechtsfuß, wird aber von Hakimi nach links geschoben quasi. Und ist auch immer im Schatten von Hakimi. Also es wird immer viel geredet über Hakimi, ja, was macht Hakimi hier? Aber dass Masraoui eigentlich quasi keine Fehler macht, abgesehen jetzt vielleicht vom zweiten Tor von Frankreich im Viertelfinale jetzt hat, wo er sich mitziehen lässt von Mbappé und dadurch für Dembélé die Bahn aufmacht, habe ich mich wirklich an keine Szene erinnern können, wo ich wirklich sagen würde, er hat einen Fehler gemacht. Er war sehr solide, hat seine Seite auch besser dicht bekommen als Ashraf Hakimi, der natürlich dafür offensiv mehr Impact hatte. Aber weil ich in meiner Top 11 eine gewisse defensive Stabilität drin haben will, habe ich Nusair Masraoui auf die Linksverteidigerposition gestellt.
Ja, auf jeden Fall gehe ich absolut mit. Ich hätte ihn auch fast gestellt. Ich habe mich aber hier auf der Linksverteidigerposition habe ich mich da für einen Kongolesen entschieden, für Masaoku. Ich habe ihn bei der ersten Episode beziehungsweise beim Vorbericht der Kongolesen habe ich ihn so ein bisschen kritisiert gehabt. Er hat mich aber überzeugt, muss ich sagen, in den Spielen. Finde, der hat defensiv einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht, war sehr stabil unterwegs, wirklich gute und fokussierte Leistungen gebracht und auch nach vorne auch das Tor gegen Portugal vorbereitet gehabt. Und ich finde, das war einfach eine stabile Leistung gewesen. Und wie gesagt, ich hatte ihn kritisiert gehabt. Er hat mich eines Besseren belehrt und dementsprechend ist er bei mir drin, weil ich finde, der hat es sehr, sehr gut gemacht. Und rechts Hakimi, ist für mich so der beste Außenverteidiger einfach. Und deswegen, ich finde, das muss man auch honorieren und anerkennen. Und ich finde es einfach wirklich verrückt, wie er unterwegs ist. Das ist ja kein klassischer Außenverteidiger, sondern er ist immer überall unterwegs und tut auch Angriffe immer wieder initiieren und ist mal vorne in der Box oder ist mal im Zentrum. Also ganz, nicht berechenbar für den Gegner und das macht ihn einfach so gefährlich. Aber auch defensiv macht er einfach einen sehr, sehr guten Job. Und deswegen habe ich, Hakimi als Rechtsverteidiger bei mir stehen. Ja. Dann mache ich mal weiter. Ich habe hier nur eine 6. Und wir hatten vorhin schon kurz über ihn gesprochen gehabt. Auch aus Marokko, der 18-jährige Talent Boadi. Ich finde, einfach mit 18 Jahren so eine WM zu spielen, sehr, sehr beeindruckend, also was eine Ruhe er am Ball hat, wie clever, wie strategisch der spielt, also das war schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Klar hat er mal einige unnötige Ballverluste vielleicht mal gehabt, aber das ist auch ganz, ganz normal und auch gerade auf so einem Niveau und ich fand es aber beeindruckend, weil es hatte auch nicht jeder ihn so auf dem Zettel gehabt und ich finde aber, der hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und bei mir auf der Aufstellung der jüngste Spieler und wahrscheinlich auch die heißeste Aktie wahrscheinlich, den nächsten großen Transfer zu machen. Da bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass da einige Mannschaften, Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind nach der Weltmeisterschaft. Da bin ich einfach sehr gespannt, wo da der Weg hingeht. Wie gesagt, er spielt bei mir alleine auf der 6. Und ich finde, er hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Dementsprechend ist er bei mir verdient drin.
Gehe ich mit, habe ich aber nicht in meiner Mannschaft drinnen. Die Gründe, die du gesagt hast, dass es dann am Ende gegen Frankreich, dass man gemerkt hat, okay, was vollkommen logisch ist mit 18, dass dann noch dieser letzte Schritt auf dieses Top-Niveau dann vielleicht gegangen werden muss. Das hat jetzt mein erster Sechser auch nicht. Aber einfach auch, weil ich mich auf der Linksverteidigerposition gegen Sidney Lopez Cabral entschieden habe, dachte ich mir, ich nehme den Sechser aus Cap Verde mit und das ist Kevin Pina, weil er das erste Tor der Cap Verden bei einer WM erzielt hat, weil er aber auch sonst sehr stabil vor der Abwehr aufgeräumt hat, weil er dem Spiel Struktur gegeben hat, weil er eben diese dafür gesorgt hat, auch dass er Angriffe initiiert hat und man nicht nur dieses Team war wie Ghana vielleicht, was komplett tief gestanden ist und gar nichts nach vorne beitragen wollte. Und da war er auch ein Faktor und ein zentraler Baustein. Und das will ich belohnen, obwohl ich natürlich auch weiß, Boadi hat ein ganz anderes Potenzial, ist ein ganz anderer Spieler und wird Höhen in seiner Karriere erleben, von denen Kevin Pina wahrscheinlich nur träumen kann. Mein zweiter Sechser daneben, ich glaube, wer ein bisschen den Podcast verfolgt hat, der wird wissen, ich bin ein Fanboy von Pape Gay. Und ich stelle ihn hin, einfach nur, weil er in der Spielzeit, wenn er drauf war, immer den Unterschied gemacht hat, weil er so torgefährlich ist. Wenn ich ihn jetzt auf die Doppelsechs stelle, nehme ich ihm vielleicht sogar ein bisschen seine offensiven Top-Qualitäten. Aber er ist für mich einfach ein Prototyp von dem modernen Achter auch so ein Stück weit. Und der eben diese zweiten Bälle aufsammelt, der aber auch immer aus der zweiten Reihe gefährlich werden kann, der bei dieser WM wieder gezeigt hat, dass er deutlich mehr im Tank hat als Villarreal und ich hoffe, dass dann im Sommer auch die Gerüchte stimmen und er zu einem größeren Premier League Club wechseln wird.
Ja, cool, dass du ihn drin hast. Bei mir wäre er auch fast gelandet. Ich finde auch vom Spielertyp einfach sehr gut, sehr, sehr spannend. So richtiger, ja, Box-to-Box-Spieler. Und ja, ich finde, da hat definitiv Potenzial für mehr. Deswegen bin ich froh, dass du ihn auf jeden Fall drin hast. Ja, gehen wir mal auf den Flügel weiter. Da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Natürlich könnte man jetzt sagen, Jan Diomande. Natürlich wäre jetzt so wahrscheinlich so der Klassiker gewesen, der auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat. Gar keine Frage. Ich habe mich aber für Zipenga entschieden, weil er hat auch nur zwei Spiele gemacht, aber in den zwei Spielen einen riesen Impact gehabt auf das kongolesische Spiel. Egal, ob es dann gegen Usbekistan war oder gegen England, wo er dann sogar das Tor gemacht hat. Also ich war da auch sehr, sehr überrascht gewesen über die Art und Weise, wie er gespielt hat. Da war so ein bisschen, ja, da wurde so ein bisschen von der Leine gelassen, hatte ich das Gefühl. Also muss ich sagen, richtig, richtig gut, was der da gespielt und performt hat. Ja, ich habe auch geguckt, ich meine, der ist jetzt 28 Jahre alt. Aber ich glaube, wenn du so einen 1 gegen 1 Spieler hast und hat jetzt gerade so einen Moment, so eine Phase, boah, dann kann er mehr spielen als nur in der zweiten spanischen Liga. Also ich glaube, der ist dafür höheres berufen und 28 ein sehr, sehr gutes Alter, wo du auch da vielleicht nochmal einen guten Vertrag bekommen kannst. Und ich hoffe, dass er vielleicht bei der einen oder anderen Mannschaften auf dem Zettel ist, weil das, was er wirklich gespielt hat in den zwei Spielen, das war richtig, richtig gut. Und dementsprechend, ja, bin ich da sehr, sehr, ja, schon fast schockiert gewesen, was er da auf den Platz gebracht hat, weil das war wirklich 1A Sahne, da war ich sehr überrascht.
Musst du mir noch deinen zweiten Flügelspieler verraten?
Da war es Amad Diallo. Ich fand, der hat einfach einen Impact gebracht gehabt. Ne? Er war sehr, sehr effektiv, hat eine hohe Effizienz einfach gehabt und war immer da und war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde und hatte auch zwei wichtige Tore gemacht. Und deswegen steht er bei mir dann als ja als Flügelspieler auf der rechten Seite und ich finde, dass er auch da sein Potenzial gezeigt hat. Ich meine, das ist jetzt keine Überraschung, dass es ein guter Spieler ist, aber ich finde, der hat in den Spielen, die er gemacht hat für die Elfenbeinküste, hat er wirklich ja einfach eine hohe Effektivität gezeigt, eine hohe Effizienz und war sehr, sehr wichtig für gewisse Momente der Elfenbeinküste bei dem Turnier.
Gehe ich mit, habe ich auch. Amad Diallo habe ich über die rechte Seite gebracht, einfach weil in der Zeit, die er gespielt hat, wirklich der Impact unglaublich war. Ob jetzt von der Bank, aber auch gegen Deutschland fand ich ihn sehr, sehr gut. Und ja, Jan Diomande war für mich ein bisschen, hat heiß angefangen und ist dann aber so ein bisschen verglüht und konnte das, was er gegen Ecuador, was er mit Hincapié veranstaltet hat, konnte einmal mit Kimmich noch so ansatzweise zeigen, aber danach dann nicht mehr in der Form. Und ich glaube, da hast du halt auch einfach gemerkt, es ist seine erste Saison auf diesem Niveau und die wird halt dann irgendwann einfach sehr lange, gerade wenn die Öffentlichkeit sich so unglaublich für dich interessiert und jeder was von dir haben will, wenn du 1000 Nachrichten über Social Media bekommst. Ich glaube, das macht einfach auch was mit dem Kopf von so einem jungen Spieler und deswegen sei es ihm verziehen und er hat noch so viele Weltmeisterschaften vor sich und da wird er auch irgendwann mal in unsere Turnierelf kommen, da bin ich mir sicher.
Absolut, absolut.
deswegen rechts Amad Diallo, über den linken Flügel bin ich auch mit so einem Spieler, der eher nicht der klassische Flügelspieler ist, sondern auch jemand, der sich auch gerne mal im Zentrum aufhält und zwar Mustafa Zico von Ägypten. Die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Er steht jetzt bei 6 Länderspielen und 4 Toren. Also es ist wirklich wild, wie man so auf die Weltbühne platzen kann und ja doch so ein Stück weit Obama Mush und Mo Salah auch die Show stehlen kann. Also es war schon in dieser Offensive, ich meine, du hast auch noch Sissou, du hast Trezeguet. Die größten Namen Ägyptens waren eigentlich genau auf seinen Positionen eingeplant. Ja, und dann kommt dieser Mann von den Pyramids rein und spielt so ein Turnier, egal ob er jetzt links angefangen hat, ob er als falsche Neun vorne drin gespielt hat, er hat überall abgeliefert. Ich wollte das eben auch belohnen und ich meine, Ägypten bei mir mit 2 Spielern vertreten. Ich mache noch meine letzten 2 und mache es damit voll. Auf der 10 wird jetzt seiner Rolle bei der WM nicht 100% gerecht, aber gehe ich mit Ismail Saibari ein bisschen weiter zurückgezogen, als er bei Marokko gespielt hat, aber einfach überragendes Turnier. Was will man über ihn noch sagen? Der ist wirklich so unglaublich flexibel oder vielseitig einsetzbar, dass er den Bayern sehr gut zu Gesicht steht, aber auch der marokkanischen Mannschaft. Und dieses Zusammenspiel gerade mit Brahim Diaz hat mir sehr gut gefallen. Haben sich immer wieder gegenseitig gefunden. Deswegen hat er eben diesen Platz auf der 10 bekommen. Und die DRC muss natürlich vertreten sein mit Johan Wissa vorne im Sturm bei mir. Es ist ja immer so, diese Topstars von der Mannschaft, die müssen sich manchmal erst finden bei diesen Turnieren. Da herrscht auch so unglaublich viel Druck, weil sich so viel konzentriert. Alle Medienanfragen werden an dich gestellt. Alle wollen wissen, was denkst du über diese Situationen? Und das Scheinwerferlicht ist groß auf ihm. Und gerade bei so einer Mannschaft, die laut Christoph Kramer ja nicht so bekannt ist, die Spieler, da ist es dann immer so ein Premier League-Spieler, der für viel Geld letzten Sommer gewechselt ist, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, den dann vielleicht doch der neutrale oder der ja ein bisschen weniger euphorische Fußballfan schon mal gehört hat, der dann eben, der ist, über den gesprochen wird und dem Druck standzuhalten, solche Tore zu schießen, aber auch vor allem mit einer Einstellung vorne wegzugehen, um zu sagen, ey, hier, es ist vielleicht unsere erste WM seit über 50 Jahren, aber wir sind hier, um was zu leisten. Und dieses ganze kongolesische Selbstvertrauen, finde ich, hat sich in ihm Bahn gebrochen und wurde durch ihn maßgeblich verkörpert. Deswegen, ich habe auch über Chipenga nachgedacht, aber ich habe dann gesagt, okay, Johan Wissa füllt so einen Riesenraum aus und war so präsent in dieser Mannschaft. Es reicht, wenn ich ihn als Vertreter der Demokratischen Republik Kongo in meine Top 11 stelle.
Ja, absolut fair. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass du ihn drin hast. Ich war auch kurz davor, ihn tatsächlich reinzubringen, aber ich habe mich dann für zwei andere kongolesische Spieler ja eingesetzt, die ich ja schon genannt habe. Dementsprechend gut, dass du aber dann vorne Wissa dann hast. Bei mir auf der 10 habe ich tatsächlich Mo Salah. Ich finde, es war sein letztes WM-Turnier und das war ja immer, und das hast du ja auch immer wieder betont gehabt, es war ja nie so wirklich eine große Liebesgeschichte, Nationalmannschaft und Mo Salah. Das war immer sehr, sehr schwierig gewesen, auch immer die Ergebnisse waren auch ja nie so wirklich positiv gewesen. Jetzt aber bei dieser Weltmeisterschaft, er hat es geschafft, dass die endlich ihr erstes Spiel bei einem Turnier gewonnen haben. Die haben es geschafft, dass sie in die K.O.-Phase gekommen sind, dass sie im K.O.-Phasenspiel auch gewonnen haben. Und er war letztendlich auch derjenige, der immer wieder seinen Impact gebracht hatte über ein Tor oder über Vorlagen. Also er war, finde ich, für Ägypten trotzdem ein Anführer gewesen und dem ist er gerecht geworden. Und ja, ich hatte auch überlegt gehabt, Achour reinzubringen. War auch sehr, sehr gut. Dennoch muss ich sagen, so als Gesamtbild, auch was du vorhin gesagt hattest, ja, nach dem Spiel gegen Argentinien, dass er dann seine Spieler zurückgeholt hat, ne, und gesagt hat, ey, es ist alles gut und wir gehen jetzt mal zurück und beruhigen mal die Situation, beziehungsweise er beruhigt die Situation, auch so ein bisschen der Fairplay-Gedanke, fand ich auch einfach sehr, sehr gut. Deswegen musste für mich ein Mo Salah rein. Ansonsten vorne im Sturm habe ich ja eine Doppelspitze mit Saibari und mit Sarr von Senegal, Ismaïla Sarr, der oder beide wirklich vorne ganz gefährlich waren. Beide sehr, sehr gute Stürmer waren bei dem Turnier. Und ja, also Saibari werden wir jetzt bei der Bundesliga ja sehen, bei Bayern München. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Freue ich mich sehr auf den Transfer. Ich meine, ich bin jetzt kein Bayern-Fan, aber trotzdem wird es spannend zu sehen sein, wie er da performen wird, vor allem auf welcher Position auch er spielen wird, ne? Ob er eher auf der 10 spielt oder vorne, wahrscheinlich eher vorne so ein bisschen für Harry Kane dann, kann ich mir gut vorstellen, aber bin ich mal gespannt, wie er in der Bundesliga performen wird. Und Ismaïla Sarr, der ja einfach ein Top-Turnier gespielt hat, der ja, ich glaube, 4 Tore gemacht hat und seinen Teil dazu beigetragen hat, dass Senegal, sage ich jetzt mal, am Leben geblieben ist. Und ich bin davon auch überzeugt, dass er weiterhin seinen Stempel aufgedrückt hätte, wenn Senegal weitergekommen wäre gegen Belgien. Und dementsprechend muss ich aber sagen, dadurch, dass Senegal nicht ganz so gut performt hat, war aber er derjenige gewesen, der wirklich sehr gut performt hat und auch die Tore gemacht hat und Stürmer werden dran gemessen und dementsprechend habe ich gesagt, ist das meine Doppelspitze mit Ismaïla Sarr und Ismaïla Saïbari.
Ja, und er ist ja immer noch dadurch sehr gut im Rennen, wenn er noch eine WM spielt, Ismaïla Sarr. Der afrikanische Rekordtorschütze bei einer WM zu werden. Aktuell ist es Asamoah Gyan aus Ghana, der bei 6 Toren steht. Aber er ist ihm auf den Fersen. Und ja, ich finde, wir haben sehr gute Mannschaften aufgestellt, die wahrscheinlich weitergekommen wären als sogar die Marokkaner vielleicht. Man weiß es nicht. Nein, es hat natürlich auch immer viel mit Abläufen zu tun und Profilen, die zusammenpassen müssen, was bei der Mannschaft vielleicht nicht in allen Situationen perfekt wäre. Und trotzdem hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht, über den afrikanischen Fußball zu sprechen und über die afrikanischen Teams, die uns begeistert haben. Ich hoffe, wir konnten das auch so ein bisschen transportieren hier im Podcast und muss ja kein Ende sein. Ich meine, Afrika Cup gibt es nächstes Jahr auch noch, ne? Da kann man sich ja auch noch gut drauf vorbereiten. Deswegen sage ich erstmal danke, Jonathan. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe auch sehr viel gelernt von dir, ehrlicherweise. So taktische Dinge sind mir dann vielleicht im Spiel danach aufgefallen, nach unserer Aufnahme, die du mir dann ein bisschen näher gebracht hast. Deswegen großer Mehrwert und dafür sage ich großes Dankeschön.
Danke dir auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr besonders gewesen und ja, kann mich da auch nur anschließen. Ich habe auch von dir viel, viel gelernt, viele Geschichten, viele neue Spieler, viele verschiedene Strukturen in den Verbänden und so weiter. Also es war sehr, sehr spannend gewesen und ja, war eine coole und sehr, sehr spannende Zeit.
Danke dir. Ciao.
Danke dir auch. Ciao.